Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Es gibt ja viele Gemeinsamkeiten, was Menschen haben können. In einer Gewerkschaft, in einem Verein, ja, da sind das die gemeinsamen Interessen. Diejenigen, die gern Briefmarken züchten, die treffen sich und machen einen Verein. Dann gibt es gemeinsame Überzeugungen von Leuten, die gemeinsam auf die Straße gehen und sagen, ich bin gegen Corona. Und dann sind wir alle dafür, dass wir dagegen sind. Es gibt andere Gemeinsamkeiten, die Leute, die gemeinsam in der Feuerwehr sind. Oder manchmal sind es auch gemeinsame Erfahrungen, Selbsthilfegruppen. Ein Bibelabschnitt, der greift das auf. Aus dem ersten Brief, den Johannes schreibt, 1. Johannes 1. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört und verkünden es auch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben und die Gemeinschaft ist mit uns, ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Was beschreibt Johannes hier? Eine gemeinsame Erfahrung. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört. Aus seinem ersten Buch, dem Evangelium des Johannes, wissen wir ja schon, dass er so anfängt und sagt, das Wort ist nicht bloß irgendein Buchstabe, etwa eine Sammlung von Buchstaben. Das Wort ist Jesus selbst. Gott wurde Mensch. Und er sagt, Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Und dann sagt er, wir haben es gesehen, wir haben es gespürt, wir haben es angefasst. Wir haben das Wort Gottes leibhaftig erlebt. Das verbindet uns. Gott teilt das Leben mit uns, sagt er. Gott wird Mensch. Wir haben es angefasst, wir haben es gehört. Johannes spricht davon, dass eine gemeinsame Erfahrung uns verbindet. Und er nimmt hier in diesem Brief auch die mit hinein, die damals leibhaftig gar nicht dabei standen, die gar nicht zu diesen 12 Aposteln gehörten. Er schreibt hier an Leute, die das selber erst später erfahren haben, aber trotzdem sagt er, das gilt auch für euch. Wir haben es gesehen. Wir haben Jesus leibhaftig erlebt. Wir haben es erfahren, wie das ist, das Wort Gottes aufzuschlagen, in der Bibel zu lesen, in der Predigt zu sitzen und plötzlich zu merken, hier spricht Gott selber mit mir. Das ist nicht bloß eine Drucksache, die irgendwo mir zugestellt ist, sondern hier spricht Gott zu mir. Kennen Sie diese Erfahrung, einen Bibelabschnitt zu lesen und nicht zu sagen, ja, das ist jetzt eine nette Information wie in der Zeitung, sondern hier bin ich ganz persönlich gemeint. Hier spricht Gott in mein Leben hinein. Johannes sagt, Gott teilt das Leben mit uns. Und er geht noch weiter. Das Wort Gott selbst wird Mensch. Jesus kam auf diese Welt, Gott in Menschengestalt, und hat das, was wir alle so erleben, auch erfahren. Er war kleines Kind, Kindergarten gab es damals noch nicht, aber Schule, hat lesen gelernt, er war Teenager, er hat einen Beruf gelernt, was jetzt nicht so ausdrücklich in der Bibel steht, aber was man so sehr genau eigentlich entnehmen kann, als Jesus 12 Jahre ist, ist das letzte Mal von Josef die Rede und danach nie mehr. Also kann man annehmen, dass wahrscheinlich ziemlich bald darauf sein Vater Josef gestorben ist. Und das heißt, dass Jesus als der Älteste die Ernährung der Familie an der Backe hatte. 7-8-köpfige Familie mindestens hatte er zu ernähren. Er teilt viele Erfahrungen mit uns. Und wir haben am Donnerstag gelesen, wie Jesus dorthin kommt und diesen Trauerzug trifft, wo also diese Witwe in Nein ihren einzigen Sohn zu Grab trägt. Und wo für Jesus das vielleicht so vor Augen stand, wie das war, als seine Mutter Witwe wurde. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Er teilt das Leben mit uns. Und all das, was uns so tagtäglich widerfährt, ist nicht etwas, was Gott nicht anginge, sondern was er teilt mit uns. Er ist mitten dabei, was uns verbindet. Und nun kommt aber das Nächste. Das schreiben wir, damit die Freude uns ganz und gar erfüllt. Das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und die wir euch verkünden. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben doch in der Finsternis. Was wir tun, entspricht dann nicht der Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut von jeder Schuld, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat. Gott teilt das Licht mit uns. Und das Licht ist hier ziemlich eindeutig, dass das mit Wahrheit zu tun hat. Wer nicht im Licht ist, lebt nicht in der Wahrheit, sagt er. Licht ist Wahrheit, ist Wahrhaftigkeit. Gott teilt die Wahrheit mit uns. Nicht subjektive Wahrheiten. Wir haben so ein bisschen die letzten Jahre so mitgekriegt, als da so ein amerikanischer Präsident ganz offensichtlich gedacht hat, er kann die Wahrheit selber definieren. Aber eigentlich hat er nur auf die Spitze getrieben, was bei uns längst gang und gäbe ist. Die Wahrheit, sagen viele, gibt es überhaupt nicht. Jeder hat doch seine Wahrheit. Aber wenn einer das dann exzessiv lebt und sagt, nein, das ist die Wahrheit ist das, was ich definiere, dann sagen wir, halt, Donald, so nicht. Aber trotzdem macht er doch nur, was viele andere auch tun. Wie kannst du von Gott reden? Gott ist doch das, was ich in meinem Innersten erlebe. Nein, Gott spricht nicht in subjektiven Wahrheiten. Wir lesen in diesem Abschnitt dreimal das Wort verkünden. Wir verkünden etwas. Das Wort, das hier gebraucht wird, das ist wie so, wenn ein Gesetzestext verkündet wird. Und da kann keiner sagen, puh, das gilt für mich aber nicht. Doch, es gilt auch für dich, wenn du Bürger dieses Landes bist. Dann gilt das Gesetz, ob es dir gefällt oder nicht. Verkünden ist etwas, was Gültigkeit hat, eine amtliche Bekanntmachung. Und da steht zum Beispiel einiges hier, Gott verkündet die Wahrheit über uns. Dass wir Sünder sind, dass wir nicht vor Gott bestehen können. Und wenn wir noch so brav uns vorkommen, wir können nicht vor Gott bestehen. Und wenn wir noch so sehr uns im Recht fühlen, so ist unsere Wahrnehmung doch verzerrt von der Sünde. Sünde, die Rebellion gegen Gott, der Wunsch, unabhängig zu sein, zu sagen, ich lasse mir von ihm doch nichts reinreden, der Zustand, von Gott getrennt zu sein, das hören wir nicht gern. Und doch gehört es zur Wahrheit. Aber dann ist hier auch die Rede von der Wahrheit über Gott. Gott, der treu ist, der gerecht ist, Gott, der vergibt. Lassen wir diese Wahrheit nicht weg. Dass Gott derjenige ist in seiner Wahrheit, der uns zurechtbringt, aus der Finsternis herausholt. Jemand sagte mal so einen klugen Satz, Buße, sagt er, Umkehr heißt, den Widerstand gegen die Wahrheit aufzugeben, die Wahrheit zu akzeptieren, dass ich Rettung nötig habe, aber dass Gott mir auch seine Rettung anbietet. Und wenn ich diesen Will nicht hören will, dann lebe ich im Widerstand gegen die Wahrheit. Jetzt sehen wir natürlich, wenn wir das so anschauen, dass das in einem gewissen Widerstand zueinander steht. Das ist ein Gott teilt das Leben, er wird einer von uns. Und auf der anderen Seite, Gott teilt die Wahrheit mit uns. Manchmal beißt sich das. Man merkt das so momentan in manchen Diskussionen, dass wir auch im christlichen Bereich teilweise kaum noch von Verkündigung sprechen, sondern wir sprechen vom Dialog. Wir kommunizieren das Evangelium. Kommunikation, das heißt, wir sind mit Menschen im Gespräch. Und das hat ja was für sich. Ja, Gott teilt ja auch das Leben mit uns. Er tritt in ein Gespräch mit ein. Und wenn Jesus das Wort ist, dann spricht er mit uns. Gott will mit uns ins Gespräch kommen. Und wir können auch anderen das Evangelium nicht weitergeben, wenn wir nicht mit den Leuten uns auf ein Gespräch einlassen. Aber trotzdem beißt sich das manchmal damit, dass Evangelium weitergeben auch verkünden ist. Und wenn ich einem Menschen zusage, im Namen Gottes, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist er heilfroh, dass das nicht ein Diskussionsbeitrag ist. Schön, dass du diese Meinung hast. Sondern dann will er sich darauf verlassen können. Stimmt das denn? Wenn Gott uns sagt, ich habe dich berufen, ich habe dich geliebt, ich liebe dich und ich rufe dich und ich vergebe dir, dann sagt er nicht, lass uns mal drüber diskutieren, sondern möchte er, dass wir uns darauf verlassen. Und dann merken wir, ja, es steht tatsächlich manchmal auch in einer Spannung. Und wie oft lässt sich Jesus auf das Gespräch ein mit den Menschen, aber trotzdem stellt er sich hin und sagt, ich aber sage euch. Da kommen sie und sagen, ja, mit welchem Recht, in welcher Vollmacht sagst du das? Es ist eine Spannung zwischen Dialog und Verkündigung. Ja, die Menschen unserer Zeit lassen sich nicht einfach was verkünden. Du bist ein Sünder. Dann sagt er, wieso ich? Jesus bietet dir Vergebung an. Hä? Und trotzdem ist es wichtig, es zu hören. Hinhören und verkünden, beides gehört zusammen. Gott teilt das Leben und er teilt das Licht. Und genau in dieser Spannung sind wir. Wenn wir im Licht wandeln, so wie Gott selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut Jesu von jeder Schuld. Das Blut, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir haben keine Schuld auf uns geladen. Dann wirkt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wir machen Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben uns noch nie etwas getan, wozu wir schuldig geworden sind. Dann wirkt sein Wort nicht in uns. Die gemeinsame Erfahrung zu erkennen, ich bin Sünder. Und die gemeinsame Erfahrung, ich lebe von der Vergebung. Das ist, was uns verbindet. Johannes schreibt es hier ganz eindeutig. Wer von sich wegweist und sagt, ich habe keine Schuld, der steht neben der Wahrheit. Der macht sich selber etwas vor. Ja, er behauptet sogar indirekt damit, Gott sei ein Lügner. Weil Gott über mich sagt, dass ich ein Sünder bin. Und wenn ich sage, nee, ich nicht, dann bezeichne ich Gott als Lügner. Die gemeinsame Erfahrung, das, was uns verbindet, ist diese gemeinsame Erfahrung, ich bin ein Sünder, und die gemeinsame Erfahrung, ich lebe von der Vergebung. Jetzt ist das ja manchmal so eine theoretische Wahrheit. Es gibt so ein altes Buch, so aus dem Gemeinschafts- oder Reichsliederbuch, ne? Ich bin in Wahrheit eins der schlechtesten Wesen, das du dir, lieber Heiland, hast erlesen. Ja, dann sitzen wir zusammen und singen das aus voller Kehle. Aber wenn uns dann einer wirklich mal einen Fehler vorhält und sagt, da hast du falsch gehandelt, ich doch nicht. Ja? Manchmal ist es so eine theoretische Wahrheit. Das Wort Gottes möchte aber ganz praktisch zu uns sprechen. Die Gemeinde Jesu ist der Ort, wo nur begnadigte Sünder beieinander sitzen. Da hat keiner das Recht, sich hinzustellen, zu sagen, ich habe aber weniger Vergebung nötig als du. Das ist kein Ort, wo man einander jetzt sagen kann, boah, du, ja. Nee, wir sind, das ist das, was uns zutiefst verbindet. Deswegen ist die Gemeinde Jesu auch der Ort, wo man ehrlich voneinander sein darf. Es ist Wahlkampf in Deutschland, nicht zu überhören. Und jeder, der irgendwann in den letzten Jahrzehnten mal ein Buch geschrieben hat, muss damit rechnen, dass irgendeiner das rauskramt und sagt, da hast du aber das Komma falsch abgeschrieben. Ja, es wird alles irgendwo hergezogen und du hast da mal was falsch gesagt und du hast dich da falsch verhalten und du hast an der falschen Stelle gelacht. Es wird alles hergezogen. Und ständig sagt man, der hat aber, der hat aber, der hat aber. Und deswegen leben wir in einer Gesellschaft, wo jeder versucht, so weit wie möglich die eigenen Fehler zu vertuschen. Und manchmal lassen sich auch Christen davon anstecken, indem sie sagen, ja, in der Gemeinde, da dürfen die anderen nicht erfahren, dass ich da und da schuldig geworden bin. Und dann versuchen wir das voneinander zu verstecken. Und dann passiert genau das, wo die Leute sagen, dazu brauche ich nicht in die Gemeinde zu gehen. Wie man voneinander Fehler versteckt, das sehe ich überall in dieser Welt. Aber einen Ort zu haben, wo Menschen zu ihren Fehlern stehen, zu ihrer Sünde stehen und sagen, dafür habe ich Vergebung empfangen. Manchmal tut es einem ja fast schon weh, im Neuen Testament zu lesen, wie oft ein Paulus davon spricht, dass er sagt, und ich habe damals Christen ins Gefängnis gebracht. Ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Und in Deutschland wird man sagen, mach doch endlich mal einen Schlussstrich. Red doch nicht von deiner Vergangenheit, das ist doch vorbei. Und er sagt, ja, aber das bin ich. Und dann steht der Paulus dort vor Gericht. Und dann steht er vor dem Felix und vor dem Festus und vor dem Agrippa und sonst noch vor wem und sagt, und ich war auch einer von denen. Und ich habe Leute ins Gefängnis gebracht und habe zugestimmt, dass sie zum Tod verurteilt wurden. Weil er sagt, ja, weil die Gemeinde Jesu der Ort ist, wo man zu seinen Fehlern stehen darf. Weil die Vergebung genauso eine Tatsache ist wie die Schuld. Und deswegen ist eigentlich ein zentraler, verbindender Punkt des Abendmahls, wo wir zugesagt bekommen von Jesus, das ist mein Leib für dich, das ist mein Blut für dich vergossen. Das ist das, was uns verbindet, dass wir nicht gegenseitig uns unsere Gerechtigkeit vorrechnen müssen, unsere Fehlerlosigkeit und dass wir doch ein bisschen mehr Recht haben als der andere. Das ist der Punkt, wo wir verbunden sind, weil wir gemeinsam von der Vergebung leben. Das ist die gemeinsame Erfahrung, die verbindet. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft ist nicht eine Gruppe von konkurrierenden Rechthabern, wo jeder ein bisschen mehr Recht haben muss als der andere. Eine Gemeinschaft ist nicht eine Gruppe von Besserwissern, die alles ein bisschen besser wissen als die anderen, sondern eine Gemeinschaft von begnadigten Sündern. Von Leuten, die es nicht verdient haben, dass Jesus sie beruft. Und er tut es trotzdem. Das ist, was uns verbindet. Dass wir unverdient zu ihm kommen dürfen und unverdient Vergebung haben dürfen. Amen.